Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Am vergangenen Freitag beging die Kirche den Welttag der Kranken. Wir wollen uns heute daher einmal dieses Themas annehmen und über Krankheit und Alter sprechen. Ein Thema, das ja von unseren Medien oft ausgeblendet wird, wo meist nur das Starke, Schöne, Gesunde gezeigt wird. Und doch hat das Altern, hat die Krankheit einen Sinn? Das lehrt uns die Bibel, wo wir ja zum Beispiel in der Lazarus-Geschichte den Satz lesen: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Wie wir mit unseren eigenen Gebrechen umgehen können, sie sogar fruchtbar werden lassen, darüber sprechen wir heute im ersten Teil unserer Sendung mit einem Mann, den unsere Hörer alle bestens als Kirchenhistoriker und Türkei-Experten kennen, der aber auch Theologe ist und seine eigene Krankheitsgeschichte hat, nämlich Professor Rudolf Grulich. Und im zweiten Teil unserer Sendung hören Sie dann in voller Länge die Predigt von Joachim Kardinal Meißner beim letzten Pater Werenfried Jahresgedächtnis vergangene Woche in Köln. Jetzt aber darf ich Herrn Professor Grulich ganz herzlich bei uns im Studio begrüßen. Grüß Gott, Herr Professor Grulich.
Grüß Gott, Herr Niggewöhner.
Herr Grulich, bevor wir über Ihre Krankheitsgeschichte sprechen, zunächst mal die Frage, warum feiert die Kirche eigentlich einen Welttag der Kranken?
Ja, der Tag, letzte Freitag, ist der 11. Februar gewesen und an diesem Tag war die erste Erscheinung der Mutter Gottes in Lourdes an die kleine Bernadette. Die Tatsache, dass in Lourdes ganz besonders Maria als Heil der Kranken angefleht wird und verehrt wird, hat dazu geführt, auch die vielen Wunder, die die Kirche dort anerkannt hat, dass eben dieser Tag, der Erscheinung von Lourdes, als Tag der Kranken von der Weltkirche begangen wird.
Und krank sind auch Sie gewesen. Sie haben eine eigene Krankheitsgeschichte, durch die Sie sich auch persönlich sehr intensiv mit diesem Thema befasst haben. Wie war denn das, als es Sie sozusagen erwischt hat?
Ist das schlimm? Ich hatte zwar mit Krankheiten viel zu tun. Mein ältester Sohn ist von Geburt an geistig behindert, war oft im Krankenhaus. Meine Frau hatte 18 Jahre Krebs, bis sie den Kampf gegen Krebs verloren hat. Aber als ich dann selber betroffen war, Herzinfarkt, 5 Beipässe und dann der Reha, einen Schlaganfall, so schwierig, dass ich wochenlang gelähmt und ohne Sprache war, das war schon also hart. Es ist ja merkwürdig, dass ich noch 2 Tage vor dem Herzinfarkt in Köln war, bei Reliquien für Pater Werenfried. Ich durfte dort sprechen über die Türkei. Und das war der erste Gedanke, als sie eben durch den Schlaganfall so schwer betroffen war. Wie hätte sich Pater Werenfried verhalten?
Pater Werenfried, der Gründer von
der Kirche in Not. Mhm. Ich dachte an seinen Wahlspruch, den er hat, auch mit dem Bischof Kindermann, seinem Freund Königstein, hoffen wieder alle Hoffnung. Und nicht umsonst hat ja Kirche in Not ein Buch herausgegeben über Werenfried, ein Meister der Hoffnung. Ich glaube, es war einfach die Hoffnung, dass es nicht das Ende ist, aber auch doch eine tiefe Geborgenheit. Und ich habe oft daran gedacht, dass ein Jude, kein katholischer Theologe, nämlich der Jude Franz Werfel, in seinem Buch »Das Lied von Bernadette« so großartige Kapitel über die Krankheit, über das Leid der Krankheit, auch die Gnade der Krankheit, ne? Dass mir das ziemlich viel geholfen hat.
Mhm. Manche verfallen dann ja auch in Apathie oder bemitleiden sich selbst. Das ist ja sehr weit verbreitet. Wie haben Sie sich noch motivieren können? Wie sind Sie vorgegangen, um Kraft zu sammeln, wieder auf die Beine zu kommen?
Ja, das ist jetzt ziemlich persönlich. Als ich nach dem Schlaganfall da lag, gelähmt, ohne Sprache, sah ich nur, wie ich durch einen Nebel meinen jüngsten Sohn, der war schon aus München nach Bad Neustadt gekommen, aber ich hörte den Arzt Also sagte Herr Grohlich, falls Ihr Vater überlebt, dann als Pflegefall. Ne? Und das hat mich motiviert, einfach die Hoffnung nicht aufzugeben. Mir war klar, und ich hatte viel Zeit nachzudenken, das ist nicht nur ja, meine Sturheit, um jeden Preis gesund zu werden. Es ist auch Gnade dabei. Und auch hier hat mir das Buch von Franz Werfel über die Bernadette sehr viel also Hoffnung gegeben. Es heißt dort im Schluss, in einem Kapitel, für mich fließt diese Quelle nicht der Heilung. Und ich glaube, man muss dieses Buch, dieses Juden lesen, um zu erfahren, was dort über die Gnade steht. Auch das, die Annahme der Krankheit. Und ich glaube, all das hat dazu geführt, auch die Tatsache, dass in den Jahren zuvor ein großer Mann, der größte der Kirche damals, Johannes Paul II., ein Ja zu seiner Krankheit gesprochen hat und damals eben auch trotz der Krankheit noch aufgetreten ist, Ja sagt zu seiner Krankheit. Und ich glaube, wenn ich nicht Ja sagen könnte dazu, auch zu der ganzen Behinderung noch, auch in der Sprache, wäre ich auch nicht hier. Und für mich war es auch fast eine Fügung, 2 Tage nach dem letzten Regel von Pater Werdenfried, wo ich nachmittags sprechen konnte, kam dieser Herzinfarkt, später der Schlaganfall, und ist sicher nur ein Zufall, aber wir Christen kennen keine Zufälle. Ein Jahr später hatte ich als ersten Auftritt in der Öffentlichkeit die Gelegenheit, doch etwas über Pater Werdenfried und meine Erinnerungen an ihn in Köln zu sagen.
Herr Grohlich, sprechen wir mal über Krankheit im Allgemeinen. Die Frage nach dem Sinn des Leidens, nach dem Sinn von Krankheit, die Frage, wie kann Gott das zulassen, also die sogenannte Theodizee-Diskussion, das ist ja auch das, was religiös unmusikalische Menschen auf dem Herzen liegt. Das ist die Frage, die eigentlich als allererstes gegen den Glauben ins Feld geführt wird. Würden Sie sagen, dass dieser Aspekt des Verständnisses von Leid, von Krankheit, von Unglücksfällen das größte Hindernis für den Glauben ist?
Für viele Menschen ganz sicher. Aber da gibt ja die Bibel Antworten im Alten und im Neuen Testament. Denken wir an die Stelle, wo die Jünger Jesus fragen, ob der Blindgeborene gezündigt habe oder seine Eltern. So als ob Krankheit immer eine Strafe sei. Aber Jesus sagt, keiner von beiden, weder er noch die Eltern, ist krank, ist blind, damit der Menschensohn verherrlicht werde. Und wir haben dann auch im Alten Testament dieses große Buch der Weltliteratur. Auch wenn das Buch Hiob nicht in der Bibel stünde, wäre es einer der größten Werke der Literatur, wo eben die ganze Frage des Leides geschildert ist, wo dieser Job fast schon stur darauf beharrt, dass Gott alles richtig macht, auch wenn seine Freunde ihm vom Gegenteil zu überzeugen versuchen. Da hat auch ein großer Franzose, bei Lot denke ich immer an die Franzosen, Leo Blanc gesagt, für einen Christen ist die größte Verzweiflung, nicht verzweifelt sein zu können. Und ich muss sagen, ich hatte auch in der Zeit der Lähmung, der totalen Sprachlosigkeit, nie das Gefühl, dass ich verzweifelt gewesen bin.
Der heilige Augustinus hat ja auch gesagt, das Übel habe kein eigenständiges Sein, es sei nur ein Mangel an Sein, beziehungsweise ein Mangel an Guten. Geht das auch in diese Richtung, dieser Gedanke?
Das geht bestimmt in diese Richtung. Und als Kirchenhistoriker weiß ich, dass eben Augustinus gerade, was die Gnade angeht, ja, ein ganzes Jahrtausend immer wieder gewirkt hat, dass seine Aussagen über die Gnade ganz entscheidend sind. Selbst wenn wir glauben, dass die Krankheit eine Strafe sei, Augustinus geht sogar so weit, dass alles auf Erden Gott dienen müsse, auch der Teufel, auch der Satan, nicht nur ja, die Krankheit oder sonst etwas. Es ist eine Frage der Gnade. Und glaube, muss das selber erlebt haben, um auch die Gnade der Krankheit bejahen zu können.
Also es gibt verschiedene Gründe, warum man von einer Krankheit befallen sein kann. Welche Antwort haben Sie denn konkret für sich gefunden, für das eigene Schicksal in diesem Fall?
Man muss alles tun, um Krankheiten zu verhindern. Aber die Menschheit wird nie in der Lage sein, alle Krankheiten zu überwinden. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg geglaubt, als Penicillin erfunden wurde, dass die meisten Kranken das nie in den Griff bekommen könnte. Wir haben Mittel gefunden gegen die Kinderlähmung. Viele glauben auch, ein Heilmittel gegen den Krebs zu bekommen. Aber ich glaube, selbst dann müssen wir sagen, dass die Krankheit ein Zeichen ist, dass der Mensch durch die Erbsünde eben ein Mangelwesen ist. Und deswegen ist ja auch der Festtag Heil der Kranken der Mutter Gottes geweiht, die auch in der lauterdanischen Litanei so angerufen wird. Maria, Heil der Kranken.
Und dann gibt es ja schließlich auch noch das Alter, das auch von vielen bisweilen wie eine Krankheit empfunden wird. Warum ist das eigentlich so? Warum wird Krankheit heute vielfach nur noch als Last gesehen und nicht mehr als Segen?
Ich habe erwähnt, dass ich mich auch in der Türkei auskenne. Im Orient ist das Alter noch ein Ehrentitel. Der Weißpartner, der alte Mensch ist geachtet. Wir haben das noch in Worten wie Senator, der Rat der Alten, ne, der Senat. Ich glaube, erst als wir nicht mehr wahrhaben wollten, dass eben das Leid, das Unglück, ne, zum Leben des Menschen gehört, dass der Mensch unvollkommen ist, haben wir auch geglaubt, alles mit Schönheit, mit Gesundheit zu überwinden. Das Wort Wellness ist ja ganz große Mode. Und ich glaube, das nimmt schon sogar manchmal zu, wenn etwa in Bad Wörthershofen selbst Schwestern in ihren Sanatorien nur davon sprechen, Wellness und so weiter. Ich glaube, dazu gehört viel mehr auch der Geist, die Gottesliebe, ne? Die Ergebenheit in den Willen Gottes. Ist es eine Voraussetzung, um wirklich das Alter, aber auch die Krankheit zu bewältigen. Gegen das Alter ist kein Mensch gefeit. Es muss es annehmen und hoffentlich auch so annehmen, dass wir so werden, wie es in der Bibel heißt, er nahm zu an Alter und Weisheit vor Gott und den Menschen.
Was kann denn ein kranker oder auch ein alter Mensch tun, der nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte ist, der sich bisweilen nutzlos fühlt? Wie kann er dennoch fruchtbar sein für seine Umwelt oder für das Gottesreich?
Ja, ich glaube, er muss Fantasie und Mut haben. Ein Beispiel. Als ich schon wieder laufen konnte in der Klinik und zum ersten Mal in die Kapelle ging, sah ich, dass in der Nähe Schriften gelegen haben, der Zeugen Jehovas. Auch sonst habe ich in der Klinik immer wieder Hinweise gefunden, Broschüren dieser Sekte. Ne? Ich habe damals nach München gestiegen, an Kirchennot. Das soll mir Material schicken, den Kreuzweg, das war damals gerade in der Fastenzeit. Ich habe dann diese Broschüren der Zeugen Jehovas weggelegt, habe dafür den Kreuzweg von Kirchennot hingelegt. Ich muss sagen, viele Leute haben sich bedankt, haben sogar mich angesprochen, als ich schon einigermaßen wieder sprechen konnte, baten um mehr Exemplare für die Verwandten. Und das hat mir auch so imponiert, dass auch Werdenfried immer für Kranke ein Herz gehabt hat. Wenn er gesprochen hat mit Kranken, selbst in der eigenen Familie, er war der Letzte, der meine Frau noch getröstet hat. Das war bei ihm so großartig. Und er hat immer wieder auch gesagt, dass auch die Kranken auf das Werk viel mehr leisten können, als wir glauben. Mhm. Ich könnte mir sogar vorstellen, vielleicht innerhalb des Werkes Kirchennot etwas des Lebensrufes, eine Aktion, das Gebet der Kranken für die Weltkirche, die es ja heute bei Gott bitter nötig hat.
Eine gute Idee, und das Gebet ist ja auch immer noch eine der tragenden, der drei tragenden Säulen von Kirche in Not. Herr Professor Grulich, wir wollen gegen Ende unseres Gesprächs auch noch ein bisschen nach vorne blicken. Wir wissen alle, der christliche Glaube nimmt ab in unseren Gesellschaften hier in Europa. Wird dadurch nicht das Verständnis für Leid, für den Sinn von Leid nicht noch mehr verdunkelt werden? Oder glauben Sie, dass vielleicht auch eine älter werdende Gesellschaft eine Chance bedeutet, wieder ein neues Verständnis für den Sinn von Leid zu erhalten?
Ich glaube, Europa ist momentan viel weiter in den Abdruck geschlittert, als wir das wahrhaben wollen. Wenn wir bedenken, wir haben heute europäische Länder in der EU, da ist die Euthanasie ja schon hoffähig geworden.
Die Niederlande vor allem. Ja.
Dort gibt es Fälle, da sind deutsche Ärzte noch nach dem Krieg vor Gericht gestanden, wegen ähnlicher Eingriffe. Und ich glaube, hier ist die Frage, dass wir auch Maria als Heil der Kranken, auch für das kranke Europa anrufen. Die Aktion Ninive von Kirchennot geht auch in diese Richtung. Auch Ninive hat sich bekehrt durch die Predigt des Propheten Jonas. Der wollte gar nicht hin, aber Gott hat ihn gezwungen. Ich glaube, es müssen noch viel mehr Menschen, Priester und Laien von Gott gezwungen werden, für dieses Leben einzutreten und eben aus dem Geiste des Christentums her Krankheit und das Alter zu bewältigen und zu ertragen.
Ja, jedes Kreuz, das uns auferlegt ist, ist immer das Kreuz des Herrn. Das hat Kardinal Meißner beim Pontifikalgottesdienst für Pater Werenfried van Straten gerade am letzten Samstag im Kölner Dom gesagt. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Motivation, vielleicht sein ganz persönliches Kreuz anzunehmen?
Ja, es ist die einzige Möglichkeit, das Leben zu bewältigen. Aber denken wir daran, wir hatten eine Bischöfin, eine evangelische Bischöfin in Deutschland, die hat ihren Kindern das Kreuz vorenthalten. Das Kreuz sei zu grausam. Das ist ein Verrat am Christentum. Und der Heilige Paulus hat gesagt, wir predigen Christus den Gekreuzigten. Ich denke oft daran, wenn ich Gruppen geführt habe, auch im Ausland. Es gibt in den katholischen Kirchen manchmal Kanzeln, da sieht man eine Hand mit einem Kreuz. Dadurch ist der Priester erinnert worden, dass er nur über das Kreuz zu predigen habe. Denn wir sind durch das Kreuz erlöst worden. Das Kreuz aus dem Leben zu tilgen, heißt das Christentum auszulöschen.
Ja, Herr Professor Grulich, dann sage ich ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Ihnen weiterhin viel Segen und Gesundheit für die Zukunft. Wer Sie kennt, weiß, dass Ihre Schaffenskraft ungebrochen ist. Sie halten beinahe pausenlos Vorträge. Sie organisieren Wallfahrten, Sie schreiben und machen vieles mehr und bringen demnächst auch für Kirche in Not wieder Schriften heraus. Mehr dazu dann noch am Ende der Sendung. Und Ihnen, liebe Hörer, darf ich sagen, dass es gleich nach der Pause weitergeht mit der Predigt von Joachim Kardinal Meißner beim 8. Pater Werenfried Jahresgedächtnis. Viele Leute haben uns gebeten, doch einmal diese Predigten auch auszustrahlen. Wir kommen dieser Bitte umso lieber nach, als das Thema der diesjährigen Predigt bestens zu unserem heutigen Thema passt. Denn im Mittelpunkt der Homilie standen drei Kreuzwegstationen. Und was diese mit unserem eigenen Leben zu tun haben und mit dem Lebenswerk von Pater Werenfried van Straten, das hören Sie gleich nach der Musik.
Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, verehrte liebe Schwestern und Brüder in Christus, dem Herrn. Unser Leben gleicht einem Weg. Wir alle sind permanent unterwegs. Vom Morgenland unserer Kindheit und Jugend hin bis zum Abendland unseres Alters und schließlich hinein in das ewige himmlische Jerusalem. Darum hat der christliche Glaube schon in den neutestamentlichen Schriften die Gestalt eines Weges angenommen. Man nannte folgerichtig die ersten Christen die Anhänger des neuen Weges. Pater Werenfried von Straten, an dessen 8. Todestag wir heute dankbar seiner gedenken, der war ein solcher Wegemensch. Selbst als er nicht mehr laufen konnte, ließ er sich im Rollstuhl zu seinen Zielen hinfahren. Der Mensch möchte aber eigentlich nicht ein Wesen unterwegs sein, sondern möchte sich hier und heute schon fest behauptet, behaust wissen. Er möchte jetzt schon endgültig an seinem Ziel sein. Und im Evangelium möchten die Menschen Jesus selbst festhalten. Aber es heißt immer wieder, dass er sich ihren Händen entwarf und etwa auf die andere Seite des Jordans ging oder woanders hin. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Gott ist für unsere menschlichen Erfahrungen kein festgelegter Gott. Er ist ebenfalls ein Wegegott. Er ist seit Israel der Gott der wandernden Völker, der unterwegs ist. Und wenn wir nicht mit ihm Schritt halten sollten, dann könnte es uns passieren, dass wir ihn aus den Augen verlieren und dass wir schließlich in der Gottlosigkeit zurückbleiben. In jedem katholischen Gotteshaus gibt es einen Weg, den sogenannten Kreuzweg mit seinen 14 Stationen. Er dient uns gleichsam als Modell, als Einübungsort für unseren Glaubensweg durch die Jahre und Jahrzehnte unseres Lebens. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, ich möchte Sie darum heute einladen, in dieser Stunde im Hinblick auf Pater Werenfried von Straten 3 Stationen unseres Kreuzweges miteinander zu betrachten und geistlich zu gehen. Wichtig für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des großen Hilfswerkes Kirche in Not ist die 4. Kreuzwegstation. Jesus begegnet seiner tief betrübten Mutter. Man könnte über diese 4. Station das Herrenwort schreiben, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das trostloseste Wort, das im Neuen Testament steht, heißt: Ich habe keinen Menschen, bei Johannes 5. Kapitel 7. Vers nachzulegen. Ich habe keinen Menschen. So spricht der Kranke, der seit 38 Jahren gelähmt in der Säulenhalle von Bethesda sitzt und niemanden hat, den hinunterträgt ins heilende Wasser. Ich habe keinen Menschen. Und auf dem ersten Blatt der Bibel steht schon, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. 2 ist besser als allein. Und doch, liebe Schwestern, liebe Brüder, leiten wir von dem schönen deutschen Wort 2 so erschütternde Worte ab wie Zweifel, Zwang, Zwist, Entzweiung, Zwietracht. Und wie diese Schreckenslitanei noch weiter fortgeführt werden könnte. Alle guten Dinge sind nicht 2, sondern alle guten Dinge sind 3. Und darum sagt ja der Herr, wo 2 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Auf der 4. Kreuzwegstation ist Jesus dabei. Maria und die anderen trostlosen Frauen blicken auf den Herrn. Sie sehen ihn neben sich, sie sehen ihn vor sich. Sie blicken auf den Herrn. Er ist da unter dem Kreuz. Liebe Schwestern, liebe Brüder, unser gemeinsames Werk Kirche in Not, das wir aus den Händen von Pater Werenfried übernommen haben, erfüllt nur dann seinen Stiftungszweck, wenn alle, die sich diesem Werk verpflichtet wissen, immer im Namen Jesu beieinander sind, miteinander arbeiten, miteinander nachdenken, miteinander planen. Und dass wir so miteinander arbeiten und leben, dass der Herr immer als Dritter dabei sein kann, jeder an seiner Stelle in dem großartigen Werk Kirche in Not. Die vierte Kreuzwegstation hat normativen Charakter für das Zusammenarbeiten und das Zusammenleben im gemeinsamen Werk Kirche in Not, das uns Pater Werenfried hinterlassen hat. Und die fünfte Kreuzwegstation, die wir betrachten wollen, heißt Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Über sie könnte man die Anweisung des Herrn an seine Jünger schreiben: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Simon von Cyrene trägt ein Kreuz, das ihm nicht gehört. Er trägt ein Kreuz, das nicht sein Kreuz ist. Es ist das Kreuz des Herrn. Pater Werenfried übernahm in der Zeit der größten in Deutschland und in Europa Kreuze, die nicht seine Kreuze waren, sondern die seine mühseligen und beladenen Schwestern und Brüder zu tragen hatten. Aber jedes Kreuz, das uns auferlegt ist, ist immer das Kreuz des Herrn. Und meine lieben Freunde, es gehört zur Natur des Kreuzes, dass es immer das ist, was eigentlich nicht sein sollte. Ich bin ja persönlich bereit, als Bischof der Kirche zum Kreuz tragen. Aber ich möchte immer nicht das Kreuz haben, das ich gerade zu tragen habe. Ich würde lieber andere, elegantere Kreuze tragen. Und vielleicht, liebe Freunde, fängt das Kreuz erst dort an, wo man nicht mehr die Kraft hat, es zu bewältigen. Wir sind auf solche Kreuzträger dann angewiesen, wie Pater Werenfried, die ihre Schultern unter die Last unseres Kreuzes schieben und es mit uns tragen. Der Apostel Paulus sagt: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Nicht einer werde des anderen Last, sondern einer trage des anderen Last. Hier hat Pater Werenfried seinen Platz. Und ich glaube, hier hält er noch genügend Platz für uns und unseren Dienst an der Stelle unter dem Kreuz des Herrn. Simon von Cyrene, liebe Schwestern, liebe Brüder, geht murrenden Herzens unter das Kreuz Christi. Er sieht zunächst nur das Kreuz über sich, das ihn drückt. Aber um den Kreuzträger vor sich nicht zu verletzen, ihn nicht dauernd auf die Fersen, auf die Füße zu treten, wird sein Blick jetzt vom Kreuz über sich weggewendet, auf den Kreuzträger vor sich hingewendet. Und zum Schluss sieht er nicht mehr das Kreuz über sich, sondern nur noch den Herrn vor sich. Hier ist ebenfalls eine Rollenbeschreibung für jeden gegeben, der aus der Motivation des Evangeliums im Werk von Kirche in Not tätig ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, billiger geht es nicht. Es ist immer der persönliche Einsatz, den wir mit einzubringen haben. unsere Schultern sind gefordert, dass sie sich hinunterschieben unter die Last dessen, dem wir begegnen dürfen. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, schließlich gilt drittens, die sechste Kreuzwegstation zu betrachten. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch dar. Der Herr wankt Golgatha entgegen. Diese tapfere Frau hält ihn nicht die kalte Schulter hin. Die begegnet ihm nicht nach dem Motto, ohne mich oder es muss jeder sehen, wie mit er seinem Rücken an die Wand kommt, sondern Veronika wendet sich ihm zu und hält ihm das Tuch ihrer Solidarität hin. Und wie die Legende berichtet, drückt der Herr sein Angesicht in das Schweißtuch dankbar hinein. Und Veronika darf in diesem Zeichen das Antlitz des Herrn, das Haupt voll Blut und Wunden, in ihr eigenes Leben mit hineinnehmen. Nicht der Ohne-mich-Standpunkt ist erlaubt in der vielfachen Not, die uns im Hilfswerk Kirche in Not begegnet. Liebe Freunde, wir stehen hier nicht am Fließband, wo man gedankenlos technische Arbeiten zu verrichten hätte. Hier geht es immer um konkrete Schicksale. Der Herr zählt sie auf. Ich war hungrig. Ich war durstig. Ich war im Gefängnis. Ich war krank. Und ihr seid zu mir gekommen. In unserer Gesellschaft wird das menschliche Leben immer mehr auf das Stichwort fern abgestellt. Da gibt es Fernsprechen, Fernsehen, Fernstudium, Fernheizung und sogar medizinische Fernbehandlung. Der Mensch ist aber ganz und gar auf Nähe angelegt. Er sucht die Nähe des anderen. Als die mittelalterlichen Ritter in den Kampf zogen, hatten sie das Stoßgebet auf den Lippen zu Maria, tuat esto, sei du dabei. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist die unausgesprochene Bitte all derer, die Hilfe suchen, bei uns anklopfen. Sei du dabei. Sie brauchen unser Geld, sie brauchen unsere materielle Hilfe. Sie brauchen aber auch uns selbst. Deshalb, tuat esto, sei du dabei. Schenke mir deine Nähe. Halte mir nicht den Rücken hin, sondern reiche mir das Schweißtuch deiner Solidarität und Hilfe wie Veronika. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Leben des Menschen ist ein Weg. Wir sind vom Morgenland unserer Kindheit und Jugend unterwegs zum Abendland unseres Alters, hinein in das himmlische Jerusalem. Der christliche Glaube hat die Struktur des Weges. Der Kreuzweg in unseren Kirchen ist darum ein Lebensmodell, eine Einübungsmöglichkeit für unsere eigene Berufung. In ihm begegnen wir den Fußspuren von Pater Werenfried. Man kann das Ethos von Kirche in Not wirklich an der vierten, an der fünften und der sechsten Kreuzwegstation dieses Weges ablegen. Nicht die Kirche der Sitzungen ist gefragt, sondern die Kirche unterwegs zu den Mühseligen und Beladenen. Nicht Professoren auf der Lehrkanzel sind das Modell christlichen Daseins, sondern Menschen unterwegs in der Nähe der Mühseligen und Beladenen, die zupacken, die helfen. Auf, lasst uns gehen. Amen.
Das war Weltkirche aktuell. Wir hörten heute im zweiten Teil unserer Sendung die Predigt vom Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner beim 8. Pater Werenfried Jahresgedächtnis in Köln. Vergangene Woche fand dieses große Ereignis statt. Herzlichen Dank an das Domradio Köln für die Bereitstellung dieser Predigt. Zuvor haben wir gesprochen mit Professor Rudolf Grulich und ich habe schon in der Zwischenmoderation erwähnt, dass neue Schriften mit ihm in der Planung sind. Bei beiden wird die Mutter Gottes eine zentrale Rolle spielen. Es wird eine Broschüre erscheinen mit Andachten und auch ein kleines Büchlein, das zahlreiche Wallfahrtsorte in Osteuropa vorstellt. Das genaue Erscheinungsdatum dieser Schriften entnehmen Sie bitte den Veröffentlichungen von Kirche in Not. Schon jetzt bestellen können Sie den Kreuzweg von Kirche in Not. Rufen Sie bei Interesse einfach an. Telefon 089 für München 6424888 und die 0. So viel für heute. Mein Name ist Volker Niggewöhner. Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Sonntag.